Oh mein Sohn, Brahma, der erste Dichter, konnte nach 1000 himmlischen Jahren geleiteter Meditation nur erkennen, dass die Herrlichkeit der höchsten Seele unbegreiflich ist. Erläuterung. Einige froschgleiche Philosophen, die die höchste Seele mittels Philosophie und gedanklicher Spekulation erkennen möchten. Und wenn die Gottgeweihten, die den höchsten Herrn bis zu einem gewissen Ausmaß erkennen, eingestehen, dass die Herrlichkeit des Herrn unermesslich oder unbegreiflich ist, kritisieren die froschgleichen Philosophen sie feindselig. Diese Philosophen nehmen lieber, wie der Frosch im Brunnen, der das Ausmaß des stillen Ozeans zu ermessen versucht, die Mühe fruchtloser gedanklicher Spekulation auf sich, statt Unterweisungen von Gottgeweihten wie dem ursprünglichen Dichter Brahma entgegenzunehmen. Brahma übte sich 1000 himmlische Jahre in einer schweren Art der Meditation. Und doch sagte er, dass die Herrlichkeit des Herrn unbegreiflich sei. Welchen Gewinn können sich also die froschgleichen Philosophen von ihren gedanklichen Spekulationen erhalten? In der Brahma Sanghita heißt es, dass der gedankliche Spekulant Millionen von Jahren mit der Geschwindigkeit des Geistes oder des Windes durch den Himmel der Spekulation fliegen mag. Und doch wird er das Absolute unbegreiflich finden. Die Gottgeweihten hingegen verschwenden ihre Zeit nicht mit einer solch vergeblichen Suche nach Wissen über den Höchsten. Vielmehr hören sie von einem echten Gottgeweihten ergeben über die Herrlichkeit des Herrn. So genießen sie transzendentale Freude durch das Verfahren des Hörens und Chantens. Der Herr befürwortet die hingebungsvollen Tätigkeiten der Gottgeweihten oder Mahatmas. Und er sagt, Mahatmanas tumam partha daivim prakritim ashrita vajantyananya manaso gyatva bhutanim avyayam. Satatam kirtayan tumam yatantas cha virida avrataha namasyantas chamam bhaktya nitya yukta upasate. Die Reingeweihten des Herrn suchen bei der Padaprakriti, der inneren Kraft des Herrn, Zuflucht, die man Lakshmi Devi, Sita Devi, Srimati Radharani oder Srimati Rukmini Devi nennt. Und so werden sie zu wahren Mahatmas, zu großen Sehern. Mahatmas hängen nicht gern gedanklichen Spekulationen nach, sondern betätigen sich tatsächlich ohne die geringste Abweichung im hingebungsvollen Dienst des Herrn. Hingebungsvoller Dienst manifestiert sich durch das vorrangige Verfahren des Hörens und Chantens über die Taten und Spiele des Herrn. Dieses transzendentale Verfahren, in dem sich die Mahatmas üben, vermittelt ihnen genügend Wissen über den Herrn. Denn wenn der Herr überhaupt bis zu einem gewissen Ausmaß erkannt werden kann, dann nur durch das Mittel des hingebungsvollen Dienstes und nicht auf andere Weise. Man mag fortfahren zu spekulieren und die kostbare Zeit seines Lebens verschwenden, doch das wird niemandem helfen, in den Bereich des Herrn einzudringen. Die Mahatmas hingegen sind nicht bestrebt, den Herrn durch gedankliche Spekulation zu erkennen, denn sie erfreuen sich daran, über seine glorreichen Taten in Beziehung zu seinen Geweihten oder den Dämonen zu hören. Die Gottgeweihten freuen sich über beides und sind im jetzigen und im nächsten Leben glücklich. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimada Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Rishatarine
Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Madhuri Gaura Bhaktavinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare
Krishna Hare Krishna Krishna
Atmano vasito. Prabhupada kann es alles bauen. Und einen ersten Kanto brauche ich. Beziehungsweise das Bhagavatam in one volume. Das ist mein erstes Mal. Nur Padayatra haben wir das mal gehabt. Da waren alle beschäftigt am Prasadam machen. Das ist ja. Nur das zeigt, dass wir sind im Predigt inbegriffen. Also. Ein Predigertempel. So, Atmano Vasito Vatsa Mahima Kavinadina Sangvatsara Sahasrante Diya Yoga Vipakaya. Oh mein Sohn, Brahma, der erste Dichter, konnte nach 1000 himmlischen Jahren gereifter Meditation nur erkennen, dass die Herrlichkeit der höchsten Seele unbegreiflich ist. Diese Verwirrung von Lord Brahma wird sehr schön im Brahma Vimohana Lila einsichtig. Das Spiel Krishna, wo Krishna ihm eindeutig zeigte, dass er nicht erreichbar ist durch die gedankliche Spekulation von wie soll ich mich ausdrücken, von Brahma. Lord Brahma war sehr erstaunt gewesen, als Krishna den Dämon Agasura getötet hatte. Damals war Krishna in den Mund von Agasura hineingegangen mit seinen Kuhhirtenjungen. Und die Kuhhirtenjungen waren schon drin. Und als dann Krishna hineinkam in den Mund, um die Kuhhirtenjungen aus dem Magen von Agasura herauszuholen, machte Agasura sein gewaltiges Maul zu. Agasura hatte sich als eine Schlange in Vrindavan auf den Boden niedergelegt, und das heißt, dass er so groß war, dass seine Unterlippe den Boden berührte und seine Oberlippe an die Wolken kratzte. So, die Kuhhirtenjungen waren reingelaufen und Krishna ihnen nach. Und als Krishna dann schließlich dort in den Mund eingelassen war, machte Agasura dieses Maul zu. Daraufhin erweiterte sich Krishna in einer glühenden Form so intensiv, dass Agasura nicht mehr atmen konnte und schließlich den Körper aufgeben musste. Seine Seele wartete dann in der Höhe in einer leuchtenden Form auf Krishna, dass er wieder aus dem Maul herauskommen kann. Und ein wenig später kam Krishna mit den Kuhhirtenjungen aus dem Maul heraus. Und die Seele ging vor allen allen Anwesenden in den Körper von Krishna ein. Als die Halbgötter das sahen, machten sie ein ungeheures Festival und ließen Blumen vom Boden herunterregnen, vom Himmel herunterregnen. Dieses Festival wurde so laut, dass es bald auf die höheren Planetensysteme übergriff und dann Brahma, der gerade ein anderes Musik hörte, fürchterlich störte. Und Brahma ging deswegen so in seines Palastes und schaute und sah, dass die ganzen Halbgötter Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes feierten, der Agassura getötet hatte und jetzt ihm Sayuja Mukti gewährt. Und Brahma dachte sich, wer ist dieser Krishna? Was ist das für einer? Schaute und konnte nicht herausfinden, weil seine Intelligenz nicht weit genug reichte, dass Krishna tatsächlich die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Und so beschloss er dann, Krishna auf eine Probe zu stellen. Als Krishna das nächste Mal, am Nachmittag war das, mit den Kälbern zusammen war und ein Picknick nahm, da nahm Brahma, fühlte sich Brahma plötzlich von innen her inspiriert. Diese Inspiration kam von Krishna, der als Überseele überall gegenwärtig war. Denn Krishna hatte einen großen Plan. Einen sehr großen Plan. Dieser Plan ist zu groß, dass er nicht gehört werden kann, wenn man Kartoffeln schält und gestört ist. Also werde ich den nicht erwähnen, sondern einfach über den weg springen. Und gleich zu dem Lila gehen, was bekannt ist, weil man das dann verstehen kann. Das ist so far out, diese Situation, dass es wirklich sehr schwer zu verstehen ist. So, also gehen wir die bekannten Pfade des Hörens. Als Krishna nun Brahma inspiriert hat, er aus Gründen, die wir sehr sind, die Kuhhirtenjungen zu stehlen, musste noch etwas anderes arrangiert werden. Die Kälber fingen an, im Walde von Vrindavan zu wandern und die Kuhhirtenjungen sagten Krishna Folgendes: Die Kälber wandern, was können wir tun? Und Krishna sagte, ich bleibt immer hier sitzen, lächelte für sich, weil er wusste, was er vorhatte. Ich werde mich um diese Angelegenheit kümmern. Und so ging dann Krishna los und wollte die Kälber zurückholen. Nun, Brahma wusste, dass das seine Chance war. Und so erschien er und brachte die Govardhan, die Jungs und die Kälber alle auf sein, wie soll ich mich hier ausdrücken, in eine sehr weit entlegene Höhle im Universum. Und dann, nachdem er das getan hatte, wollte er kurz nochmal in seinem Palast nachschauen und dann zurück auf den Erdplaneten gehen, um sich zu vergewissern, was jetzt Krishna getan hatte. So, als er an seinem Palast ankam, machte ihn sein Wächter auf und sagte, geh bloß weg hier.
Genau.
Der vierköpfige Brahma, Schöpfer des Universums, total verwirrt. Was war geschehen? Weil Krishna hatte die Form Brahmas angenommen und war nach Brahmaloka gegangen und hatte gesagt zu seinem Wächter, also da kommt bald so ein Heuchler-Brahma. Einer, der sagt, er sei Brahma, aber in Wirklichkeit ist er nicht Brahma. Der hat sich so herausgemacht durch seine magischen Tricks, also den musst du sofort wegjagen, ich will nicht gestört sein werden durch solch einen Heini. So hatte Krishna Brahma so eine kleine Vergeltung beigebracht. So wurde also Brahma dann weggejagt, zum ersten Mal in seinem Leben. Er war ein bisschen verwirrt, er fühlte sich überhaupt nicht gut an diesem Tag und ging also sofort zurück auf den Erdplaneten, um dort zu sehen, was inzwischen Krishna gemacht hatte. Und als er zurückkehrte, sah er, dass all die Kurhirtenjungen und Kälber, die er gestohlen hatte, wieder da waren. Und das war sehr, sehr heavy für ihn. Er dachte also heute ist irgendwas Besonderes los, ich kann mir das hier nicht mehr erklären, weil spinne ich jetzt oder was ist los? Und er ging nochmal in die Höhle, um zu sehen, ob tatsächlich die Kälber und die Kuhjungs da waren. Und er sah, die waren alle da und schliefen. Dann ging er nochmal zurück. Und nochmal sah er exakt die gleichen Kälber und die Kuhhirtenjungen. Da dachte er sich, also Krishna kennt Magie, so viel habe ich inzwischen rausgekriegt. Wahrscheinlich ist es so, jedes Mal, wenn ich nachts gucke, dann bringt er einfach diese Kälber und Kuhhirtenjungen in die Höhle, schneller als ich. Und wenn ich dann zurückkomme, dann hat er inzwischen schon wieder die ganzen gestohlenen Kälber und Kuhhirtenjungen wieder zurückgebracht, schneller als ich. Also er ist ein gewitzter, gewiefter Zauberer, aber Gott ist er nicht. Deswegen postierte sich Brahma in die Mitte zwischen der Höhle und den Kuhhirtenjungen und schaute mit seinen vier Augen und zwei Köpfen in die Höhle herein. Mit den anderen vier Köpfen, mit zwei Köpfen und vier Augen, schaute er zu Krishna. Und jetzt sah er etwas, was ihn total verwirrte. Der Höhepunkt. Die Schlagsahne auf den Erdbeeren sozusagen. Was er sah, war, dass sich die Kuhhirten und die Kälber bei Krishna in vierarmige Vishnus umwandeln. Und was er noch sah, war, dass aus allen Universen die Lebewesen und die Brahmas sich verneigten von diesen vierarmigen Vishnus. Und da wusste er also, gut. Wir haben hier niemanden vor uns als die höchste Persönlichkeit Gottes. Und er ging dann auf Krishna zu, brachte mit Tränen in den Augen seine demütigen Ehrbietung dar, wie ein Dandavat, es sah aus wie ein goldener Stab, der zu Boden fiel. Und er rief aus: Mein lieber Herr, manche mögen sagen, sie können dich verstehen, aber ich sage das nicht. Ich verstehe überhaupt nichts von deinen transzendentalen Herrlichkeiten und deinen Spielen. Und das wird hier in diesem Text gesagt: Atmano Vasito Vatsa Mahima Kavinadina Sangvatsara Sahasrante Diya Yoga Vipakaya. Oh mein Sohn, Brahma, der erste Dichter, konnte nach 1000 himmlischen Jahren gereifter Meditation nur erkennen, dass die Herrlichkeit der höchsten Seele unbegreiflich ist. Wie kann dann Krishna erkannt werden? Von uns, die wir hier in Berlin sind, mit der Verlockung kämpfen, nicht ins Kino zu gehen. Manchmal versagen, wie ich gehört habe. wie sollen wir dann Krishna erkennen? Dazu gibt es einen sehr nice Punkt, ein sehr nice Verständnis, was ich heute gerne erläutern möchte. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob es euch interessiert, weil das ist, mal nur darüber sprechen, wenn ein Interesse vorhanden ist in der Zuhörerschaft. Ich werde mal einfach anfangen. Der Punkt ist, Krishna kann nicht verstanden werden, solange materielle Wünsche im Herzen sind. Und das ist heavy. Denn materielle Wünsche im Herzen sind sehr, sehr powerful und bleiben sehr, sehr lange noch gegenwärtig. Jiva Goswami gibt einen Vorgang, den ich sehr gerne heute erläutern möchte. Ich muss jetzt nochmal den Text aufschlagen. 1, 2, 16. Der erste Ausgangspunkt ist, wir können diesen Vorgang tatsächlich nur einhalten, wenn wir Geschmack entwickeln an Krishna. Ohne Geschmack an Krishna zu haben, wird es uns nicht möglich sein, den Pfad des Krishna-Bewusstseins zu gehen. Und solange wir materielle Wünsche haben, ist dieser Geschmack an Krishna gestört. Zumindest wird er immer unterbrochen durch unsere Wünsche, die plötzlich auftreten. Manchmal fragen wir uns von wo, aber es wird erwähnt in den Shastras, dass das die Urgründe sozusagen sind unserer Bedingtheit, unseres bedingten Aufenthaltes in der Natur. Also der Punkt ist, wir können nur anfangen mit Geschmack. Ich glaube, wir machen jetzt alle sind beteiligt am Sonntagsfest mal. Stellt euch bitte mal vor, ihr würdet, wenn das Sonntagsfest mal ausserviert wird, ein starkes Fieber haben, einen starken fiebrigen Belag, und dann könntet ihr selbst mit dem Kartoffelprakoras, die vielleicht gemacht werden, nichts anfangen, weil der Geschmack nicht da ist. Er wird geraubt durch das Fieber. So ist es auch mit den materiellen Wünschen, die im Herzen gegenwärtig sind. Die rauben uns den Geschmack am Krishna-Bewusstsein. Und so können wir nicht wirklich anfangen mit dem Prozess des Krishna, des spirituellen Lebens. Die Frage ist jetzt natürlich, was kann man uns raten? Wie können wir Geschmack an dem transzendentalen Thema bekommen? Und das wird in dem zweiten Kapitel erwähnt, 16. Sofort, wir haben, glaube ich, alle. Im ersten Kanto, Timberger. Hast du den ersten Kanto? Ja, du kannst alles. Musik machen, Prasada messen. Und übergehen. Shushushu Shadadanasya Vasudeva Kadaruchi Sian Mahatsevaya Vipra Punyateta Nishevana. O zweimal geborene Weise, indem man den Devotis dient, die völlig frei von aller Untugend sind, wird großer Dienst getan. Durch solchen Dienst bekommt man Zuneigung für das Hören der Botschaften Vasudevs. Nun, hier in diesem Schlokka heißt es Punya Tirtha Nishevanat. Man soll also Tirtha dienen. Tirtha normalerweise bedeutet heiliger Pilgerort. ein heiliger Pilgerort ist ein Ort, wo man die Verdienste erhalten kann, die materielle Welt zu überwinden und in die spirituelle Welt zu kommen. Pilger gehen deswegen seit unvordenklichen Zeiten zu Pilgerorten, um dort die Kraft, die Einsicht und auch die Reinheit zu erhalten, ihre Reise zurück nach Hause, zurück zu Gott zu machen. Die Hauptaufgabe, die wir tun bei Pilgerorten, ist nicht ein Bad zu nehmen in dem Wasser und so weiter, sondern zu hören von Devotees. Ihr wisst, in den Shastras heißt es, jemand, der nur zu einem heiligen Ort hingeht, um ein Bad in dem Fluss zu nehmen, aber nicht von großen Seelen hört, er ist eigentlich nicht besser anzusehen als eine Kuh, die vielleicht auch an einem heiligen Ort vor sich hin kuht. Kuh macht die das war's schon. Und nimmt vielleicht auch ein Bad, wie die Wasserbüffel in Vrindavan, in der Yamuna, aber solange man nicht hört von großen Seelen, ist der Ort die Wirkung an und für sich nicht da. Deswegen Punya Tirtha Nishevayat, man soll großen Seelen dienen, um ihn zu reisen, um einen Geschmack zu entwickeln. Das bezieht sich darauf, dass man die Möglichkeit bekommt, über seine Unvollkommenheiten zu kommen. Tirtha bedeutet das wohl, damit man etwas hinter sich lässt. Und ist etwas, was reinigt. Im herkömmlichen Sinne ist es ein heiliger Ort. Aber in Südindien wird auch Charanamrita als Tirtha bezeichnet. Wusstet ihr das? Weil Charanamrita, das Badewasser der Deities, auch ein Menschen dazu verhilft, etwas zu überwinden, über etwas hinwegzukommen. Natürlich Tirtha ist der heilige Ort, aber in erster Linie hier im Bhagavatam wird Tirtha so verwendet, dass es den Guru bezeichnet. Nun, Guru zu dienen, das ist keine einfache Sache. Erstmal einen echten Guru zu finden, ist schon keine einfache Sache. Ganz zu schweigen davon, ihm zu dienen. Es gibt hierzu das Wort Sevak. Ein Diener, ein echter Diener eines Gurus ist ein Sevak. Und ein falscher Diener eines Gurus ist ein Vak. Vak heißt Kranich. Wenn ihr das C wegnimmt, bleibt Vak übrig. Ein Kranich, was macht er? Der steht wie ein heiliger Mönch im Wasser, nur auf einem Bein und sieht wahnsinnig entsagt aus. Habt ihr ihn schon mal gesehen? Sie sieht so entsagt aus. So ein dünnes Beinchen. Und steht er nur auf einem. Sieht ganz meditativ und zurückgezogen aus. Aber im Grunde genommen guckt er nur, ob da ein Fisch vorbeischwimmt. Und wehe, also für ihn nicht wehe, aber für den Fisch wehe, da kommt was vorbei. Sofort, tschick, ist er da. Und wie soll ich mich ausdrücken, ganz begeistert, seine Entsagung zu brechen und zu einem normalen, stinkigen Fischesser zu werden. So, das ist ein... Wenn ein Devoti nicht ein Sevak ist, ein Diener, so wird er ein Vak, ein Kranich. Das heißt, er macht äußerlich so aussehen wie ein Devoti. Dhoti gekleidet, Sari, Tilak, alles da. Seine Haltung ist nicht eine der Loslösung vom weltlichen Leben, sondern er sieht sich Filme an und genießt das weltliche Leben zusammen mit seinen Bemühungen, im spirituellen Leben voranzukommen. So, wenn wir Tirtha, wenn wir den, wenn wir einen Geschmack haben wollen am Spiritual Leben, müssen wir anfangen, den Spiritual Meister zu dienen, ihm einen Dienst darzubringen, und dann wird es tatsächlich möglich sein für uns, diesen höheren Geschmack zu entwickeln. Es gibt viele Beispiele dafür in den Schriften, die gegeben werden, wie etwas nur augenscheinlich ist, aber ohne ein tieferes Verständnis eben nur oberflächlich bleibt. Schaut euch zum Beispiel einen Pickel an. Kennt ihr Pickel? Pickel ist eine Zubereitung, nicht ein, wie sagt man, etwas, was man ausdrückt. Ein Pickel sieht so aus wie eine Zubereitung, schmeckt wahnsinnig gut. Boah. Also ich habe im Augenblick Zitronenpickel von Freunden aus Vrindavan zugeschickt bekommen, von Radharaman-Tempel. Und man kann die essen, die schmecken wahnsinnig gut. Aber sie haben überhaupt gar keinen Nährwert. Die sitzen so lange in der Pickelsoße drin, dass sie nicht mehr, dass sie wirklich keinen Nährwert mehr haben. In analoger Weise ist es mit einem Sevak, der dient, aber dabei materielle Wünsche beibehält, materielles Leben parallel zu versucht zu kultivieren. Dieser Dienst hat nicht einen wirklichen Nährwert für ihn. Er entwickelt keinen höheren Geschmack. Genauso wie jemand, der einfach sich vom Pickel ernährt, schmeckt sehr gut, äußerlich gesehen, aber man wird kranker und kranker. So ist es auch mit dem materiellen Leben. Es schmeckt äußerlich sehr gut und hat faszinierende Schattierungen. Film, Fernsehen, Musik, Sexualität, alles ist da. Aber es schmeckt einfach, es gibt kein Geschmack im spirituellen Leben. Und aus Mangel an diesem Geschmack im spirituellen Leben kann man nicht das Ziel seines Lebens erlangen. So, wenn man aber jetzt richtig von Devotees hört, so heißt es Satang Prasanga Mama Virya Samvidu Bhavanti Hridkana Rasayana Kata. Habt ihr mal gehört? Rasayana? Rasayana heißt ein Tonik. Wie sagt man eigentlich in Deutsch zu einem Tonik? Balsam. Ein Tonik ist so, was ein Kraft gibt.
Elixier.
Ja. Eine Stimulanz? Eine Elixierstimulanz. Oder ein stimulierendes Elixier. Ja. Ein stimulierendes Elixier. Das ist, wenn man von den Gottgeweihten hört über Krishna. Ein Pickel mag wohl gut schmecken, aber gibt keine Power. Aber ein stimulierendes Elixier schmeckt gut und gibt Power. So, weltliches Leben ist ein Pickel. Während zu hören über Krishna von den Devotees, dem man auch dient, ein stimulierendes Elixier darstellt. Und hört selbst, Tadyoshanat Ashvapavarga Vartmani Shadharatir Bhakti Anukramishyati. Also, in der Gemeinschaft von reinen Devotees wird die Besprechung der Spiele und Aktivitäten der höchsten Persönlichkeit Gottes sehr angenehm für das Ohr und das Herz. Indem man solches Wissen kultiviert, wird man fortgeschritten auf dem Pfad der Befreiung. Und nachdem man befreit ist, wird die Anziehung fest. Dann entwickelt sich wirkliche Hingabe und hingebungsvoller Dienst. Hier heißt es also, Zunächst einmal kommt Shraddha, wenn man in der Gemeinschaft von Devotees hört, Vertrauen. Das ist etwas, was im Sadhana Bhakti kommt. Und dann gibt es Rati. Rati ist etwas, was im Bhava Bhakti geschieht, also ekstatischer Liebe zu Krishna. Und Bhakti ist etwas, was auch noch kommt, das ist, was im Prema Bhakti kommt, nämlich reine Liebe zu Gott. So, diese drei Dinge kommen, wenn wir Gottgeweihten hören, dienen. Shu shu shu, shu shu shu, shradadanasya. Nicht? Wenn man beschäftigt ist im Hören von Gottgeweihten und ihnen dient, dann entwickelt sich dieses stimulierende Elixier in unserem Leben. Nämlich der Taste, der Wohlgeschmack am spirituellen Leben. Wir sollten begeistert werden, oder wir sollten unser Leben so anstellen, dass wir ohne dieses stimulierende Elixier nicht mehr leben können. Man kann überhaupt so und so nicht leben ohne dieses stimulierte Elixier. Man bildet sich das ein, indem man vielleicht ein paar Pickles zu sich nimmt. Und schmeckt gut, aber es schmeckt halt nur gut. Es ernährt einen nicht und stimuliert einen nicht, im spirituellen Leben Fortschritte zu machen. So, wir sollten aufhören, ein Pickel-Dasein zu führen, sondern ein stimulierendes Elixier-Dasein zu führen. Da gibt es keine Skandale mit Filmen und so weiter. Ich habe offensichtlich gehört von den Modis, dass viele hier das Credo gehen. So, nachdem also das jetzt aufgetreten ist, dieses stimulierende Elixier in unser Leben eingetan ist, geht es weiter. Shrinvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridyantasto Hyabadani Vidunoti Surimsadam. Sri Krishna, die Persönlichkeit Gottes, der die Überseele in jedem Herzen ist und den echten Devotee segnet, reinigt den Wunsch nach materiellen Genuss aus den Herzen von den Devotees, die den Drang entwickelt haben, seine Botschaften zu hören, die in sich selbst tugendhaft sind, wenn sie richtig gehört und gechantet werden. So, ihr möchtet euch fragen, wie geschieht das, dass Krishna einfach dadurch, dass man über ihn hört, plötzlich im Herzen anfängt, den Wunsch nach materiellen Dingen zu reinigen. Wie funktioniert das? Weil Krishna sagt dazu, Naham tishtami vaikunte yoginam hridave yeshuva. Nämlich, ich bin nicht auf dem Vaikuntha-Planeten, noch bin ich in den Herzen der Yogis. Ich bin dort, wo meine Gottgeweihte über mich hören. Der Herr kommt also, und weil er sieht, dass er sich nirgendwo niederlassen kann, an einem Ort, der unrein ist, reinigt er selber das Herz, den Sitzplatz des Herzens. Nicht genauso, wie wenn ihr euch vielleicht, sagen wir mal, irgendwo hinsetzen möchtet. Man schaut dann hin, ob es sauber ist, wo man ist, und dann nimmt man vielleicht sein Dhoti und macht es erst sauber. In analoger Weise macht Krishna das Herz sauber für jemanden, der über ihn hört. Im Grunde genommen ist das unsere eigene einzige Chance. Denn selber versuchen, das Herz zu reinigen, selber versuchen, frei zu werden von solchen Anhaftungen wie neidisch zu sein auf andere. Selber versuchen, frei zu werden von materiellen Wünschen ist sehr, sehr schwierig, wenn man es mal probiert. Habt ihr es schon mal probiert? Das ist sehr schwierig. Ist es nicht so? Dann ist man gerade, denkt man, man hat so einigermaßen geschafft. Und dann kommt plötzlich irgendetwas, was scheinbar als Herausforderung geschickt worden ist. Irgendetwas, ob es nun Hare Krishna. Und dann merkt man wieder, oh, da sind ja immer noch materielle Wünsche gegenwärtig. Ich habe mal als Beispiel gehört von einer Kampferbox, wenn die eine Box hat, in der vorher Kampfer gewesen ist. Ihr möcht das geschrubbt haben mit Ajax, aber irgendwann kommt wieder der Kampferduft durch. Könnt ihr euch das vorstellen? Unser Pujari-Helfer bestimmt. Kampfer hat einen sehr durchdringenden Geruch. So sind auch diese materiellen Wünsche, die im Herzen sind, von sehr durchdringender Natur. Oh, da ist noch eine jugoslawische Übersetzung. Sehr heavy. So, Krishna selber muss helfen. Und Krishna fühlt sich angezogen, wenn man anfängt, in richtiger Weise zu hören und zu chanten. Haben nicht alle von uns davon schon Erfahrungen gemacht? Wenn man richtig da reingeht, in das Hören und Chanten, das Lesen, und dann hat man das Gefühl, dass Krishna plötzlich im Herzen gegenwärtig ist. Und die materiellen Wünsche, die uns scheinbar unüberwindbar erscheinen, sind plötzlich weg. Kennt ihr das? Nee, das schon gesagt selbst. Ne? Das wird. Konja Bihar, sag selbst. Es wirkt. Man hat irgendwie das Gefühl, nur ist es halt so, um dieses Gefühl wieder zu kriegen, müssen wir durch den Schneesturm von Verblendung erstmal hindurch. Der Devotee, der wohl weiß, dass sich Geschmack entwickelt, wenn er hört und chantet, wird immer wieder in seinem Leben kämpfen müssen, um diesen Platz, diesen heiligen Platz in seinem Leben, den er niemals aufgeben darf. Dass nämlich die Zeit ist, wo er sich in Ruhe auf das Chanten der heiligen Namen konzentrieren kann. Das ist ein andauernder Kampf in der materiellen Welt. Denn Maya wird versuchen, uns diesen Geschmack zu rauben. Die wird alles tun, um da anzusetzen. Die weiß genauso wie wir wissen, dass durch das ernsthafte Hören und Chanten wir Krishna im Herzen haben können und frei werden können von materiellen Wünschen. So weiß Maya, dass das die Sache ist. Sie wird alles probieren. Es gibt Devotees, die ein ganzes Leben wissen, dass sie einzig das tun sollten und nie dahin kommen. Aber Maya ist so heavy. Ach, du musst vorher noch das machen. Du musst vorher noch genügend Geld collecten. Du musst vorher noch essen. Ja, aber ich weiß doch, wenn ich esse, dann schlafe ich sofort wieder. Nein, nein, diesmal nicht, ist ganz leicht. Und so weiter und so fort. Das wird immer wieder da eingesetzt werden. So, Krishna, aber jetzt ist wichtig, jetzt möchte ich sagen, jetzt kommt Satchinanda Swami wieder, kennen wir schon, er wird auf den Putz hauen, haben wir mit gerechnet, muss ja so sein, er ist so ein aggressiver Sannyasi, gebe ihm noch 10 Jahre, dann hört er auf so zu predigen und fügt sich dem Unvermeidlichen und so weiter. Ich habe schon versucht zu chanten. Ich chante doch meine 16 Runden. Und ich lese jeden zweiten Tag eine halbe Stunde. Ungefähr. Also wenn es hochkommt. Also, und es wirkt trotzdem nicht. Ich fühle mich unwohl, frustriert und überarbeitet. Punkt. Also, dann lässt man das mal wieder über sich hergehen und danach tut man es als unpraktisch abhaken. Well, es gibt ein Geheimnis. Dieser Punkt, dass Krishna in unser Herz hineingeht und dort die Wünsche nach materiellem Genuss reinigt, findet nur statt, wenn wir eine Straße für ihn bauen.
We have to build a road for him.
Ah. Jetzt in Zagreb haben wir uns ein prachtvolles Landstück gekauft. Mitten in der Straße. Also man kann von da die ganze Stadt übersehen. Und dieses Grundstück hat alles. Außer eine Zugangsstraße. Natürlich, das muss natürlich noch gebaut werden. Nicht? Ohne diese Zugangsstraße kann man nicht von Sita. Ich weiß schon, was ich heute Morgen geschenkt bekomme, Sita. ohne diese Straße kann man nicht, geht es nicht. So ist es auch mit Krishna. Wenn wir wollen, dass Krishna in unser Herzen kommt, müssen wir noch eine Zugangsstraße bauen. Das ist absolut wichtig. Diese Zugangsstraße ist nicht einfach Hören, sondern aufmerksames Hören. In Indien sind sie mitten im Tempelkomplex. So dieses aufmerksame Hören über Krishna Katha oder das aufmerksame Lesen kann nur dann geschehen, wenn wir in unserem Leben frei von Vergehen sind. Es ist nicht möglich auf irgendwelche andere Art und Weise. Der Grund, weswegen wir nicht richtig weswegen es nicht möglich ist, richtig zu hören und richtig zu chanten, ist, weil wir die Zugangsstraße nicht gebaut haben. Wir müssen aufpassen, dass unser Leben ohne Vergehen ist. Sonst geht es einfach nicht. Und wir müssen aufpassen, dass wir in unserem Geist rein sind. Wenn wir aufgewühlt sind durch die neuesten Politics und durch die was weiß ich, was es da so an aufwühlenden Dingen gibt im Leben, ist es nicht möglich, tatsächlich einen Zugangsweg zu schaffen, damit Krishna ins Herz kommen kann. Es geht einfach nicht. So, anyways, das ist jetzt ein Vers. Shushushru, shushushro, shadadhanasya. Vasudeva kataruchi, syan mahat sevaya vipraha, punya tirta nishevana. Das ist also der erste Punkt. Ihr möchtet euch fragen, woher ich diese neue Information habe. Satya Narayan Prabhu gibt im Vrindavan regelmäßig Vorlesungen und da kann man diese Dinge erfahren. Sehr schön, wenn das Sanskrit so aufgeschlüsselt wird und man auf diese Weise einen neuen Zugang praktisch zu den Themen bekommt. Jetzt haben wir heute zwei Texte noch gemacht. Shushushu, Shadadanas, Yash, Chimpatam. Morgen werden wir noch weiter erläutern. Nashtapayeshu, Abadreshu und Tadarajas, Tamobhava. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Oh, ihr schaut so traurig aus. Ist es nicht inspirierend? Und man denkt vielleicht, oh, ich schaff's nie, oder? Ihr schaut so traurig. Nee, das ist nicht so. Es ist nicht so, dass man denken sollte, man schafft es nie. Man muss sich einfach anstrengen, sein Leben zu gestalten. Wir haben viele Ziele in unserem Leben, hier in unserem Wiesbadener Tempel, Berliner Tempel, sind wir damit beschäftigt, viel Service zu machen, und die Depot ist nicht immer, es ist ein bisschen unruhig, aber Mahadev Prabhu hat da einen fantastischen Plan entwickelt, der dem der Tempelstruktur sehr entgegenkommt, also den Devotees. Er hat den bestimmt schon mehrmal, also ihr wisst ihn auch besser als ich. Ich kenne ihn nur erst mal in Ansätzen, aber das ist sehr nice. Wir fanden den alle sehr nice, als wir im NC den gehört hatten. Und ihr habt ja überall noch mehr drüber gesprochen, wie das einzeln aussehen wird. Das ist mir noch nicht ganz bekannt, also ich möchte darüber dann auch nicht sprechen, aber ich denke, dass dieser neue Plan den Devotees die Möglichkeit gibt, einfach ein bisschen ruhiger zu werden in ihrem Leben, sich entsprechend ihrer Natur zu situieren. Natürlich tut man dann immer noch seinen Service zu Krishna, aber man sollte nicht vergessen, dass es eigentlich darum geht, diese inneren Voraussetzungen zu schaffen für Krishna-Bewusstsein. Wir müssen in diesem Leben anfangen, über Krishna richtig zu hören. Sonst werden wir nie geläutert von den materiellen Wünschen im Herzen. Und wir werden dann nie zurück zu Krishna gehen, sondern immer gestört sein in unserem Leben. Nur ein Vaishnav Abhas sein, der Schatten eines Devotees. Wenn man genau hinkommt, ist keine Substanz da. Und man schafft, der Punkt ist, man braucht nicht frei sein von allen materiellen Wünschen, denn Krishna kommt schon ins Herz und dann entfernt er ja den Rest der materiellen Wünsche. Ist ja nicht so, dass wir reine Seelen mal sein werden müssen, von uns aus. Das geht kaum. Das geht nicht. Wenn wir nur anfangen mit dem Prozess, der gegeben wird, tut Krishna die Restspuren schon entfernen. Wie heißt es so schön? Durch diesen Vorgang wird fast alles, was im Herzen unglücksverheißen ist. Was ist unglücksverheißen im Herzen? Was würdest du als unglücksverheißen ansehen? Diese materiellen Wünsche. Ne? Und es wird fast gänzlich vernichtet. Manchmal sagen die Bodhis, wieso fast gänzlich? Also doch nicht ganz. Weil Krishna den Rest macht. Den Rest, den muss Krishna machen. Wir sollten actually die Paintings verkaufen. Wir haben doch hier schon unsere Malstars. Warum nach Hongkong gehen? Ich habe noch nicht geguckt. Warum nach Hongkong gehen? Gut.
Darf ich auch die Frage, was ich ganz gerne zum Thema?
Ja.
Manchmal ist es so, dass man, wenn bestimmte Devote auf der Bildfläche erscheinen, dann ist mir was innen drin passiert, oder so, dann spielt man eigentlich eine falsche Rolle.
Was spürt man genau?
Man spielt eine falsche Rolle, also man ist nicht genau fest, irgendwie, man fällt sich nicht mehr genau mit normal oder natürlich, so wie man sich mit anderen Devotees kann man sich nicht normal. Aber bei bestimmten Devotees, wenn die im Raum erscheinen oder so, dann irgendwas
verändert sich. Verändert sich, ja.
Und ich wollte fragen, was
dagegen tun. Das ist ganz natürlich, das ist in der Psychologie spricht man darüber mit dem Beispiel. Was passiert, wenn ein heißblütiger Serbe und ein kühler Schweizer zusammenkommen? Da gibt es in Südamerika eine Ranch, wo sich viele Leute schon das Genick gebrochen haben. Und nicht durchs Reiten, sondern einfach dadurch, dass diese südliche Mentalität mit der nördlichen in einen großen Clinch gerät. Die haben sich da an der Veranda der Ranch unterhalten und die Südländischen müssen immer 50 cm Entfernung haben, um richtig reinzukommen, sprechen. Und die Nordmentalität braucht 1 Meter Abstand. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also ich habe mal darauf geachtet. Also wenn mir jemand so nahe kommt, dann ich bin auch von so einer nordischen Mentalität. Außer das ist ein total guter Freund, dann bin ich. Könntest du nicht genau da sitzen und ich sitze genau da? Ginge das unter Umständen oder ist das schwierig mit der Kommunikation? Für den Südlichen ist es total schwierig. Der nordische Menschentyp, der braucht 1 Meter, um sich wohl zu fühlen, der südliche 50 cm. So auf der Ranch sind die Südlichen immer den nordischen Feriengästen aufgerückt und die nordischen Gäste sind dann immer über das Geländer von der Veranda runtergefallen. Das ist ein richtiger Problem geworden, diese verschiedenen Naturen. Im Ernst, das ist, die haben jetzt ein großes, ein extra dickes, hohes Dings gefunden, also Gitter gefunden, nicht? Dass man da nicht runterfällt immer und immer Beinbrüche und Brüche hat und so weiter. So, leider, wenn wir noch auf der bedingten Stufe sind, geht es uns auch so mit anderen Menschen. Die haben einfach eine andere Natur. Das ist ja ist einfach, versteht sich da nicht so gut. Ne? Die haben einfach eine andere Natur. Und wenn diese Natur kommt, dann. Ich denke, inzwischen, vorher hätte ich immer gesagt: Ja, lass uns das überwinden und überwältigen, das geht schon. Aber ich glaube inzwischen fest, dass es nur dann geht, wenn tatsächlich eine gemeinsame Ebene des Dienstes zu Krishna gefunden ist oder eine gemeinsame Ebene des Interesses am Krishna-Bewusstsein, des allgemeinen Interesses. Sonst muss man einfach sich mit Devotees, die von dem gleichen Temperament sind, verbinden. Man sollte dann nicht künstlich versuchen, man sollte nicht jetzt böse auf die sein oder sagen, wir sich mit schlechten Neigungen oder neidische Haltung entwickelt oder diese Verfehlung im Gemüt haben, aber man kann einfach verstehen, weil wir werden nicht, wir sind einfach zu einer anderen Natur und sind noch nicht fortgeschritten. Wir sind nicht auf der spirituellen Ebene ständig und es geht nicht zusammen. Selbst sehr weit fortgeschrittene Devotees versuchen mit solchen Devotees Gemeinschaft zu haben, die gleichen spirituellen Interessen haben. Du siehst selbst unter wirklich fortgeschrittenen Devotees, dass sie aufgehen in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Und in einer Gemeinschaft von Nicht-Gleichgesinnten gehen sie einfach nicht so aus sich heraus. Sieht man selbst unter. Aber da ist es natürlich auch da ist Krishna natürlich im Mittelpunkt. So, wenn dann die Devotee kommt und du fühlst dich plötzlich ganz anders, wenn der im Zimmer ist, dann würde ich sagen, chante intensiv, höre besser deine Wunden, wisse, dass du noch auf einer Ebene bist, wo du bedingt bist von diesen Unterscheidungen, dass sie dich vielleicht stören und lass diese Störung, die ja eine innere, die ja dein Problem ist, nicht? Damit hat er nicht viel zu tun, der Devotee oder der, die Devotee, wie man das sagen kann, nicht? Da behaltet das für dich. Das Schlimmste ist, was wir machen, manchmal als Westler, wir haben dieses Problem, wir sind bedingte Seelen und wir sehen, da sind andere Devotees von anderer Natur und dann versuchen wir, einen Fehler in ihnen zu finden. Der Fehler ist eigentlich bei uns, aber wir versuchen bei ihnen dann Fehler zu finden. Sind ihm böse oder machen mit dem oder mit der, die unmöglich, wie das sich gekleidet hat heute. Nicht? Und, dabei ist es nur ein normaler Beauty, der halt vielleicht Diamanten eingewirkt hat. Das ist schon ziemlich aufsehenerregend. Das vielleicht. Da hat vielleicht Mahadev ein berechtigtes Interesse. Also wenn du dir so ein Doni leisten kannst, dann könntest du doch eigentlich auch eine kleine Spende zum Tempel geben. Ja, doch ein berechtigtes. Gut, noch welche Fragen? Thomasius, der Tänzer. Hat es geklappt jetzt?
Das ist, das Fragen, das ist, also mir scheint das ein Teufelskreis zu sein. Diese, weil wenn man materielle Wünsche ist, ist man bedeckt. Ne? Und dann hat man halt also, diesen, das Wunschkultivieren ist so wichtig. Dann macht man, also diesen Phasen, da ist man irgendwie nicht so ganz drinnen. Ne?
Ja.
Und man Phasen, da ist
das war ganz
fremd.
Thomasius, bist du schon mal nach Vrindavan gegangen?
Ja.
Wie ist es dir da gegangen? Sehr gut. Weil du ein Tirtha aufgesucht hast. Ein Tirtha ist das, was einem hilft, über etwas hinwegzukommen. Ne? So, wenn es stimmt, ist es manchmal recht schwierig, im spirituellen Leben Fortschritt zu machen. Aber da muss man zu einem Tirtha hingehen. Und Tirtha, das ist das Interessante, das wusste ich auch nicht, hat verschiedene Bedeutungen. Deswegen sagt Prabhupada hier, übersetzt Tirtha mit Gottgeweihten. Wenn du mit Gottgeweihten Gemeinschaft hast, ne, wenn du zum Beispiel zu unserem Loganath Maharaj gehst, mit lang ausgestrecktem Körper vor ihm hinwirfst, wenn du aufstehst, bist du ein anderer. Ne? Wie damals, als du nach Vrindavan gegangen bist, vor einem halben Jahr oder so. Wir müssen aber, wie gesagt, lernen, dass wir in Beziehung zu unserem Spiritual Meister ein Zebak werden und nicht ein Bak. Wie kann ich? Nee. Musst du mal probieren. Es funktioniert hundertprozentig. Ein wissenschaftlicher Vorgang, sagen wir. Also sagen wir immer, dass ich finde, da ist was dran. Gut, dann denke ich, hier ist noch. Ach ja, hier ist ja auch noch eine Frage. Ja, wunderbar.
Ich habe mich natürlich jetzt auch gefragt, ich habe die ganze Zeit so drüber nachgedacht, warum geht das denn los ins Kino und auch bei einer Person hat das nie jemand gedacht, dass sowas rauskommt und so. Und dann habe ich viel drüber nachgedacht und habe mir gedacht, ich habe übrigens auch gedacht, als ich das erste Mal dieses große Poster sah, Dylan Butter, so wie es oh, was autorisiert ist. So dürfen wir das ja aussehen oder so. Und dann habe ich darüber nachgedacht, eben, dass es so funny, dass alles so rauskommt und die Dinge so unterdrückt werden, eben diese Wünsche, die da sind. Soll man da jetzt durchgehen? Oder weil wenn man sieht, wenn man eben halt auch sieht, dass die große Gebot ist, vielleicht im Zentralismus oder so, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie 20 Jahre nie richtig gehört und gelesen haben. Ne? So, die fallen dann runter plötzlich und weil diese materiellen Wünsche so tief sind. Ne? Ja. Und hier gesagt, habe ich mich auch gefragt, soll man da jetzt einfach durchgehen? Einfach, und dann auf, auf einer gesunden Ebene, also Frage ist, also auch die zweite Frage ist dann, weil ich das nicht ganz weiß, ist da Krishna-Bewusstsein zu praktizieren oder soll man all diese Dinge unterdrücken, wenn diese Wünsche stärker sind, eben als zu hören und sagen.
Übrigens, als ich jetzt so ging, mein Beispiel mit dem Kino, also ich muss das, ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht, es war einfach so, ich bin beim Predigen gewesen und habe gehört, dass viele Devotees vom Berliner Tempel ins Kino gehen und entweder, ich will jetzt nicht sagen, geht zum Little Buddha hin, ich weiß es nicht. Ich habe in Hannover dieses Poster gesehen. Das ist so mit einem blonden Kopf, so unter roten. Ja. Wo ich so gegen, was ich als Beispiel nehme, sind diese Beispiele, wo die Devotees wiederholt einfach sich also erleben in ihrem Leben, dass sie immer wieder zu weltlichen Dingen sich angezogen fühlen. Und zwar, weil sie, das hat ja einen Grund, wie Hari Vallabha das sehr gut für dich sagte. Man fühlt einfach einen Mangel und diese Wünsche sind einfach da. Nicht? Also, ich möchte jetzt nicht, wenn jetzt jemand von euch hier, keine Angst, also, Wer da hingegangen ist, könnte mir vielleicht erzählen, was das ist, weil das klingt wirklich interessant, so ein Film sich da, wie soll ich mich ausdrücken, so breit macht. Und vielleicht ist da was Spirituelles drin, wie damals beim Gandhi-Film konnten wir unglaublich das ausnutzen. Mir haben die Hannover-Devoten gesagt, dass die Prasadam verteilen vor dem Film, Little Buddha, und dass die alle mitnehmen, dass die was mitnehmen, weil die einfach so und sagte, das ist auch spirituell, spirituelle Speise oder so, dann soll das sehr gut weggehen, das Prasadam. Könnt ihr ja vielleicht mal ausprobieren. Also, ich habe mich mit einem Phänomen beschäftigt, wie kommt es, dass man keinen Taste entwickelt und einfach Geschmack bindet ja an plötzlich sexuelle Wünsche, die einem da also niemals in den Kopf gekommen sind, wie man im weltlichen Leben war, oder dass man plötzlich ja einfach verschiedene materielle Wünsche entwickelt und keinen Geschmack auf Krishna wusste. Darum ging es also. Nicht? Mir ist es sehr wichtig, dass ich keinen verletze unnötigerweise und dass dann ich ein Vaishnava wehtue, einfach, das ist eines der Dinge, die man vermeiden muss. Aber gut, jetzt kommen wir zu dem Kern der Frage. Wir sehen also in unserer Bewegung, dass auch fortgeschrittene Seelen, die den Vorgang versucht haben, anscheinend, wie soll ich mich aus, wie sagst du, zu Fall gekommen sind und jetzt sogar den ganzen Vorgang aufgegeben haben. Das gibt es. Nicht? Es kommt immer wieder vor, Sannyasis und ja, wir haben sogar von Gurus gehört, so, nicht? Von den ursprünglichen 11 sind nur noch, ich weiß nicht, wie viele kleine Nägelein noch übrig sind. Also, dann war nur noch 9, nicht? Dann gibt es auch ein Kinderlied. So, der Punkt ist, eine ernsthafte, also wenn du mich fragst, meine Verwirklichung davon ist, man fragt sich ja selber, ist, dass man, wenn man merkt, man hat noch materielle Wünsche, man merkt also, man hat einen Fehlschlag in seinem Leben. Man ist nach 10 Jahren nicht frei von materiellen Wünschen, angenommen, das merkt man. Da gibt es mehrere Reaktionen, wie man darauf reagieren kann. Die Ebene auf der, ich möchte mit der untersten Ebene ankommen. Die unterste Ebene ist, dass man anfängt zu sagen, okay, so ist das, let's face it, jetzt geht man zu, wie soll ich mich ausdrücken, unverblümter Sinnlichkeit über. Das ist die niedrigste Ebene. In christlichen Klostern gibt es eine Studie von Leuten, die fehlschlagen in ihrem Zölibat. Und nachdem sie das gesehen haben, dass sie praktisch noch materielle Wünsche haben, ist diese niedrigste Antwort darauf einfach sich der einsamen Leidenschaft hinzugeben im christlichen Kloster. Also wer wissen möchte, was es ist, kann eine Umfrage. Also ich werde das nicht mit einem anderen Wort aufschreiben hier. Geht also der einsamen Leidenschaft nach. Nur eine andere Möglichkeit, mit einem Fehlschlag umzugehen im Leben, ist, dass man sich auf letztendliche Werte besinnt. Dass wir verstehen, okay, wir haben, das ist der Status quo, in dem wir uns befinden. Es ist anscheinend nicht einfach, eine Seele zu werden, eine reine Seele zu werden. Und sich dann auf letztendliche Werte besinnt. Das heißt, bei uns im Krishna-Bewusstsein wäre es die Beziehung zu seinem spirituellen Meister, die man kultiviert. Ein anderes letztendliches Ziel ist, dass man sich erinnert an vielleicht vorangegangene Erfahrungen beim Chanten oder beim Service und so weiter. Und wenn man ernsthaft diese Dinge, diese letztendlichen Werte, die uns ja alle im Krishna-Bewusstsein hoch und heilig sind, betrachtet, sieht die Situation viel hoffnungsvoller aus. Weswegen jetzt so viele große Seelen, wie du sagst, gefallen sind. Also, das sind ja Gottbrüder von mir und ich habe da eine sehr enge, ich habe da eine Studie angestellt für mich, von der ich natürlich niemandem erzählt habe, weil das noch Studien heißt, ich habe mit denen gesprochen, sie gefragt, wie das kam. Und sie sagen alle, oder diejenigen, ich kenne natürlich nicht alle so persönlich, dass sie mir diese persönlichen Dinge anvertrauen würden und habe sie auch nicht gefragt, aber sehr viel sagen sie, was immer rauskommt, ist, dass die Devotees sich nicht darüber bewusst sind eigentlich, dass sie gefährdet sind in ihrem spirituellen Leben und in einer Art Selbsttäuschung sind. Das kann sehr leicht geschehen, wenn man sogenannte Position bekommt, dass man also denkt, well, alles ist in Ordnung so, wie es ist. Ich habe ein paar Schwierigkeiten, aber ich bin hoch und heilig. Besonders schwer wird das, wenn du ungefähr 100 Leute um dich herum hast, die rufen, Jaya, so und so, Jaya, so und so, Jaya, so und so, Jaya, so und so. Also 100 Leute können doch nicht verkehrt liegen. Oder du bist in einer Position, wo du anderen, vielleicht jüngeren Devotees, also siehst, wo die mit zu kämpfen haben, und das kannst du sehen, weil du Erfahrung hast, und und du siehst, wie du ihnen helfen kannst, obwohl gleichzeitig diese Sache. Deswegen sagt Raghunath Goswami, die Selbsttäuschung ist eines der, das ist einfach das, was uns hindert, praktisch diesen Punkt der Berichtigung einzugehen. Deswegen ist der wichtigste Prozess im Krishna-Bewusstsein, oder die richtigste, es ist eine Haltungsfrage, wenn man im Krishna-Bewusstsein Fortschritte macht, geht es um eine demütige Haltung. Ihr seht es vielleicht selber, bei es ist nicht so einfach, diese Selbsttäuschung da aufzuwachen. Mir geht es immer wieder, dass ich dachte, alles ist so nice, wie du es machst, jeder ist inspiriert durch deinen Service, aber dann merke ich plötzlich, als Scheide hast du hier Devotees wehgetan oder du bist hier damit beschäftigt, Devotees sind irgendwie gestört durch deinen Service. Und das ist erstmal eine unglaubliche Arbeit, da durchzugehen. Das ist sehr, wird schwieriger, je älter man wird, wenn man das nicht versteht. Deswegen können wir froh sein, wenn wir korrigiert werden. Die Devotees, die nicht korrigiert werden, haben vielleicht größere Schwierigkeiten damit. Nicht? Oder man weigert sich vielleicht manchmal sogar korrigiert zu werden, weil man einfach sich in einen Bereich der Unabhängigkeit hineinbegibt, wo einem ja so und so niemand etwas mehr sagt. So würde ich das sagen. Also ja, es ist aber eine interessante Thematik. Die wird in den Sandharvas behandelt übrigens, Hari Ballabha. Deine Frage ist sehr, sehr gut. Die normale Antwort, die man auf deine Frage gibt, bitte bemerke diese Formulierung, ist, dass wenn man materiellen Wünschen nachgeht, also sie zu erfüllen versucht, hören die nicht auf damit. Das ist vielleicht eine Erfahrung, die wir von unserem vorangegangenen Leben gemacht haben. Allerdings, dann bräuchte es kein Grihastha-Ashram zu geben. Wenn das ganz und gar so ist. Ne? Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr zu jungen Grihasthas predigt. Nicht, sehr oft sind die Devotees, die in den Grihastha-Ashram treten, wenn man mit ihnen spricht, unglaublich dual in dieser Sache.
Dual?
Gespalten, wollte ich sagen. Split up. Genau. Auf der einen Seite sagen sie, ach, ich weiß, ich bin noch spirituelle Seele, Teil und Teil von Krishna. Ich habe eine ewige Beziehung zu Krishna. Ach ja, weiß ich ja, habe ich 1000 Mal gehört. Aber irgendwie brauche ich so diese Nähe. Jemanden, dem man vertrauen kann, der nicht immer alles weiter sagt, was man ihm sagt. Und ich würde ganz gerne auch mal mein eigenes Haus haben. Ich weiß, Brahmachari Ashram ist Nektar. Aber was, wenn ich mir den Little Buddha anschauen will? Wenn ich ein Grihastha bin, kann ich mir das Video zu 2,95 Mark ausleihen. Und leider keiner sieht das. Ich kann es ja spät angucken, wenn keine Telefonanrufe mehr kommen. Oder auch besetzt schalten. Und dann ziehe ich mir den rein. Ich meine, das ist ja nur was harmloses, aber ihr wisst, was ich sage. Nochmal, es gibt so etwas, und wie gesagt, ich beziehe mich da auf, ich habe das gehört, als es dann da war, und es gibt Sinn, dass man materielle Wünsche aufgeben kann, wenn man die Erfahrung, wenn man sie ihnen nachgeht und dann eine Erkenntnis dabei macht. Kennt ihr das? Wenn man eine bestimmte Erkenntnis gemacht hat. Es gibt zum Beispiel viele Devotees, die haben bestimmte materielle Wünsche gemacht und dabei eine Erkenntnis dann gehabt und die sind fertig damit. Also das ergibt sich nicht mehr. Ich habe in meinem Kami-Leben einmal einen sehr starken materiellen Wunsch versucht auszuleben, nämlich ein Instrument zu lernen und berühmt zu werden. Das war bei mir so. Gitarre wollte ich spielen wie Jimi Hendrix. War schon so weit, dass ich mit den Zehen spielen konnte. Aber mit der Grifftechnik, die war noch nicht sehr entwickelt. Und irgendwie habe ich das blöde Ding einfach, habe ich den nach jetzt mit der Illusion. Danach konnte man sie gerade noch 15 Mark verkaufen, weil sie so lediert war. Und jetzt habe ich nicht mehr diese Illusion. Auch Medanga, ich weiß, ich kann nicht richtig Medanga spielen, aber Nicht? Also das wär, ich bin nicht der Typ, der das lernt. Oder Computer. Ich habe einmal eine elektrische Schreibmaschine gehabt, wo alle, die also auf dem Kopf stehen konnte und gehen konnte und schreiben konnte. Und also, habe gemerkt, das ist nicht meine Wellenlinie. Nicht? Und so weiter. Das, auf die. So gibt es auch bestimmte Dinge, wo man eine Erkenntnis macht. Nur der Punkt ist, Haribalabhad, wer garantiert einem Devotee, dass er eine Erkenntnis macht, wenn er dem nachgibt? Wer garantiert das? Wer garantiert nicht, vielleicht wird es so sein, dass er einen Eindruck kriegt im Geiste. Sagen wir, jetzt haben wir den Little Buddha gesehen. Ja, das war ja noch anständig, stand drauf, zugelassen für 5 Jahre. Also den kann ich mir auch noch angucken, da werden keine gewissen zwielichtigen Szenen okay, gehen wir mal eine Seite. Jetzt habe ich das gesehen, ist jetzt noch nicht so fertig, dass ich fertig bin mit dem Kino. Jetzt gibt es den letzten Mohikaner. Den habe ich gelesen als Kind. Kocher, nicht? Lederstrumpf hieß er, glaube ich. Also zumindest ich habe es als Kind gelesen, der letzte. Das war so unglaublich spannend, wie der da rang um das Erlöschen seiner Rasse. So war es, glaube ich. Der war wirklich und wird ja vom guten Darsteller gespielt und hat ethnischen Wert, so heißt die Filmkritik. Also es wurde mit echten Indianern gespielt. Ist also mehr kunsthistorisch, sich diesen Film anzusehen. Es hat eigentlich nichts mit Wünschen zu sehen, sondern Allgemeinbildung. Und so geht es weiter. Ein Eindruck wird geschaffen, ein neuester kommt, ein nächster. Und schließlich ist man dabei, dass man die Bildzeitung sich kauft mit wegen dem Kinoprogramm, also falls das da drin ist. Nicht so. Deswegen sagt Narada Muni schlicht vor, wenn man materielle Wünsche hat, dann soll man eine Meditation machen. Das ist jetzt, was unser Acharya sagt. Es geht um die Erkenntnis, die wir machen. Man sollte hineingehen in den materiellen Wunsch. Geht schon weiter. Keine Angst. Ich will doch sehen, ob du richtig auf der richtigen Parallelspur bist. Also man should enter the material desire. In Gedanken. Und geht da rein und versucht, die Fehler zu finden. Wir alle haben eine fehlerfindende Neigung, manchmal. Da können wir sie voll ausleben. Da gehen wir voll rein und versuchen, die Fehler zu finden. Und wenn man das richtig mal macht, dann wird man frei von diesen Wünschen. Also ich kenne das in meinem eigenen Leben. Im Krishna-Bewusstsein gab es eine Phase, wo ich von starken Wünschen überwältigt wurde, zu heiraten. Mit starken Wünschen. Also es war auch genau die Person, mit der hätte ich, die erinnerte mich so an so meine Ehemals. Ich war sehr interessiert. Das war, und dann kam noch die Frau vom Tempelpräsidenten, Himawati. Ich war gerade 3 Jahre dabei und die kam mir gerade. Du ergibst also den Idealpartner. Wirklich, habe ich gedacht. Für wen meinst du denn? Ja, und dann sagte sie den Namen von der Person. Boah. Wie gesagt, jetzt mal eine kleine Pause. Also ich bin noch ziemlich jung. Ja, in der vedischen Kultur hat man auch Kinderehen gemacht. Also, no problem. Du kommst aus guten Elternhaus, kriegen wir schon hin. Vertraue mir. Ich sagte, das ist mir jetzt ein bisschen zu voll, Michael. Also gib mir jetzt einen Tag Bedenkzeit. Und in einem Tag habe ich keinen Service gemacht, sondern bin einfach in den Dschungel gegangen, also in den also weg von allem und habe jetzt gedacht, was sind die Vorteile und was sind die Nachteile. Und dann habe ich bei den Vorteilen kamen so allerlei romantische Vorstellungen auf und bei den Nachteilen. Also ich spreche jetzt von der Brahmachari-Perspektive. Das heißt nicht, dass jeder das Gleiche sehen muss. Jeder sollte meines Erachtens diese Meditation machen und für manche wird nach der Meditation rauskommen. Es hat mehr Vorteile, wenn ich einfach besänftigt und beruhigt durch den Grihastha-Ashram gehe mit einer Krishna-bewussten Frau, die mich erinnert, lies jetzt und chante jetzt besser. Das ist besser für mich, als im Brahmachari-Ashram zu sein. Und nie dazu zu kommen, zu lesen und zu chanten. So, Hare Krishna. Also ich muss zugeben, einer muss ja als Sannyasi predigen, oder? Ihr könnt von mir nur sowas hören. Also es ist für manche besser zu heiraten. Bleiben wir dabei. Und gehen wir mal von den komischen Beispielen weg. So, aber bei mir war es eindeutig, die Nachteile zu sehen. Und das hat mir sehr geholfen. Und danach war es für mich einfach klar. Es ist nie wieder gekommen. Nie wieder gekommen, einfach weil das so klar war. Die Einsicht war einfach da. So kann jeder von uns, wenn wir das machen, das machen. Und wie gesagt, ich habe jetzt, möchte das nochmal sagen. Mein Beispiel war komisch und schräg, weil ich darauf geachtet habe, als ein Mensch in der entsagten Stufe des Lebens auch über die Vorteile des Brahmacharya-Ashrams zu sprechen. Aber was ich de facto sagen möchte, ist, es ist für manche besser im Grihastha-Ashram Krishna bewusst zu werden. Und wir haben große, unsere Krishna bewussten Grihasthas sind sehr nice, nicht? Wir haben unser Tempelpräsident und unsere Tempelpräsident, wie sagt man, die Frau. Das ist so ein nices Beispiel für Krishna-Bewusstsein. In Heidelberg haben wir Vishwadev Prabhu, seine Frau, auch so ein Beispiel von einem sehr erfolgreichen Grihastha-Ashram. Und es gibt viele solche Beispiele in unserer Bewegung. Die sind die Stütze unserer Bewegung. Nicht? Also da sind Beispiele, wo es sehr gut ist für Krishna-Bewusstsein. Anyways, aber wenn diese Frage, wenn wir spüren, es ist vielleicht nur ein materieller Wunsch und hat nichts mit unserer Situation im Ashram zu tun, wenn wir das aufgeben wollen, statt da durchzugehen, unerfüllt und unerquicklich und im Maya zu sein, ist es wesentlich besser, wir meditieren über die Fehler, sehen die nach und dann können wir es aufgeben. Das funktioniert bei allen Dingen. Ich habe jetzt mal etwas ganz so auf dem Nerv, sagen wir mal, des Tempels gebohrt ein bisschen. Weil das ist natürlich das Thema, worum es sehr oft geht in unseren Tempeln. Jetzt kommt auch noch der Frühling. Gott, wir spielen den Pferd pro Zeit, das wird absolut weiß, dieser Frühling. Wird so mancher ablassen in der Färbung seines Kleidungsstückes. Gut, jetzt sind wir aber ziemlich weit in den Tag reingekommen. Sorry, bitte seht meine Vorlesung als einen ernsthaften Wunsch, an einfach euch Handwerkszeug in die Hand zu geben. Wenn ich wieder so heavy gepredigt habe, vergebt mir das. Ich brauche wohl noch 20 Jahre. Und wenn ich nur über Krishna Lila spreche, ist ja so niemand zufrieden. Das kann ich auch machen. Sigonita.